Servus Ursula, wir haben doch mit der Barbara van Melle einen Podcast gemacht über Brot, über Mehl und letztlich auch über Getreide. Und ich habe mir gedacht, dass wir ein wenig tiefer in dieses Thema hineingehen und wir sprechen über Getreide. Kennst du da jemanden, der uns helfen könnte?
Du, ja, ich finde unweigerlich, wenn man über Brot- und Getreidesorten redet, das ist so ein romantisiertes Thema momentan und gleichzeitig haben wir so etwas ganz nüchtern Böses wie Gentechnik. Das war mein Gedanke auch schon während des Gesprächs mit der Frau van Melle. Und ich habe zufälligerweise vor einiger Zeit jemanden gehört, den Hermann Bürstmeier, der ist an der BOKU in Tulln draußen. Und der hat bei einer Veranstaltung gesprochen und das ist doch ein sehr trocken, nüchternes Thema, wo ich sagen kann, warum soll mich das interessieren? Aber der hat das so gut erzählt, dass ich als Konsumentin dachte, okay, jetzt kenne ich mich endlich mal aus. Ich glaube, den besuchen wir.
Super, dann fahren wir nach Tulln. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ursula, wir sind nach Tulln gefahren, um den Herrn Professor
Bürstmeier zu treffen,
hier auf der BOKU. Wir haben uns zwar ein bisschen vorbereitet, ich habe mich trivial vorbereitet diesmal.
Bin ich gespannt.
Ja, ich habe nämlich angeschaut eine Thriller-Serie, die heißt Die Saat. Haben Sie die gesehen?
Nein, die kenne ich nicht. Ja.
Und da geht es darum, es geht um Saatgut im Spannungsfeld zwischen Genmanipulation, zwischen Ertrag, aber auch politischen Einflüssen der EU, Monopolismus und Ernährungssicherheit. Mhm. Und das war für mich irgendwie so ein wenig auch der Rahmen dessen, was mich hier interessiert. Deckt ein solches Thema überhaupt Ihr Forschungs- und Lehrprogramm ab?
Da haben sie gleich mal eine Reihe von, wie sagt man heute, Passwörter genannt, ja, die immer wieder kursieren und die man immer wieder in den Medien und vor allem in Thrillern auch aufspüren kann. Sind sicher spannende Geschichten drum zu machen, hat aber nur am Rande mit dem zu tun, mit dem ich mich als Wissenschaftler an der BOKU beschäftige.
Okay, was ist Ihr Kernthema?
Also meine Professur, mein Fach heißt Pflanzenzüchtung. Ja, und das ist ein klassisches BOKU-Fach, das es an der BOKU seit ungefähr 1890 schon gibt, also relativ früh etabliert wurde. Womit beschäftigt sich die Pflanzenzüchtung? Wir sagen, wir beschäftigen uns mit der genetischen Verbesserung von Kulturpflanzen und zwar so, dass sie an die Anforderungen des Menschen besser angepasst sind, dass wir Menschen etwas davon haben. Und das die Themen, die man mit denen sich damit beschäftigt oder die da hineinspielen, sind Wissenschaft, Kunst und auch Wirtschaft. Also diese drei Punkte spielen eine Rolle in dem Zusammenhang.
Inwiefern
Kunst? Das ist die klassische Frage. Was hat das mit Kunst zu tun? Das hat das mit Kunst zu tun, dass sehr viel Umsetzung in der Züchtung, da geht es im Prinzip um die Selektion, um die Auswahl aus am Angebot. Das Angebot liefert uns immer die Natur. Ja, die Natur liefert uns genetische Varianten, genetische Diversität, Biodiversität. Und wir Menschen suchen jetzt in der Biodiversität, die wir vorfinden, die Typen an Pflanzenarten als erstes und dann innerhalb der Arten die Varianten, die Sorten aus, die uns besser passen. Weil sie besser schmecken, weil sie besser wachsen, weil sie gesünder sind, was immer sie für günstige Eigenschaften haben, die wir gern haben wollen, damit wir sie eben als Nutzpflanzen nutzen können. Was ist da der Kunstfaktor drinnen? Sehr viele Entscheidungen, die ein Züchter in der Praxis treffen muss, wenn er so Selektionsentscheidungen macht, sind nicht nur auf Zahlen basiert, sondern auf Intuition, auf Erfahrungswissen. Und das ist die Kunstkomponente. Also viele der Entscheidungen, die ein Züchter macht am Feld, wenn er selektiert, die möchte ich gern weiterhaben, da schaue ich mir im nächsten Jahr noch einmal an, was ist das für eine neue Sorte, was kann die wirklich, und die lasse ich weg. Und das wird sehr oft aus dem Bauch herausgetroffen, mit sehr viel Erfahrungswissen, und das ist die Kunstfertigkeit, so wie in jedem Handwerk steckt auch Kunstfertigkeit drinnen, und das ist die Kunstfertigkeit der Züchtung. Und deswegen die Kunstkomponente.
Jetzt machen wir unseren Podcast ja hauptsächlich für Konsumentinnen und Konsumenten. Und kann ich sagen, als Laien ist das ein sehr technisches Thema. Pflanzenbau, Züchtung. Sie haben in den wenigen Sätzen bisher schon so viele Begriffe genannt, die jeder für sich einen Podcast füllen würden wahrscheinlich. Warum kann ich die Pflanzen nicht sich selbst, also Getreide konkret, nicht sich selbst überlassen.
Ja.
Die haben das ja lang ohne uns geschafft, genau. Oder?
Da muss man dazu sagen, das Getreide schafft es ohne uns. Mhm. Wir schaffen es nicht ohne Getreide. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Das ist immer so ein wichtiges Nahrungsmittel geworden über die Jahrzehnte, über die Jahrtausende eigentlich, dass wir Menschen vom Getreide abhängig sind und nicht das Getreide von uns. Würden wir aufhören, Getreide zu züchten, würde bei uns eigentlich das Getreide, wie wir es hier jetzt bei uns kennen, innerhalb weniger Jahre verschwinden. Was würde aus unserer Landschaft werden? Sie würde wieder zum Großteil Wald werden, weil das ist unsere natürliche Vegetation in unserer Region. Aber wir betreiben Landwirtschaft, wir haben den Wald über Jahrhunderte zurückgedrängt und haben Felder draus gemacht oder Wiesen. Beides ist eigentlich nicht die natürliche Vegetation bei uns, wenn wir Menschen nicht da wären. Warum haben wir das gemacht? Weil wir unsere Nahrungsmittelversorgung auf ganz andere Beine gestellt haben wie vor 10.000 Jahren. Was ist vor 10.000 Jahren passiert? Vor 10.000 Jahren in manchen Gebieten der Erde, das war, wie wir das heute wissen, im heutigen Mesopotamien, Syrien, wurde begonnen oder haben die Menschen erkannt und gelernt, dass man Pflanzen nicht nur sammeln kann, so wie es die Natur uns bietet, so haben es die Menschen bis vor 10.000 Jahren gemacht, sondern wenn ich eine schöne Pflanze finde, die mir besonders gut schmeckt, die nett ausschaut, die vielleicht ein bisschen mehr Körner hat, die ich vielleicht leichter verarbeiten kann, wenn ich von der Samen aufhebe und die im nächsten Jahr wieder aussehe, dann kriege ich wieder diese gute Pflanze, die ich gern haben möchte. Und das war der erste Schritt in die Landwirtschaft und der erste Schritt in die Züchtung. Das heißt, wir, unsere Vorfahren von 10.000 Jahren, haben begonnen, die Pflanzen von der Wildpflanze zur Kulturpflanze zu verändern und zu machen. Das heißt, wir haben sie an unseren Lebensstil angepasst, sozusagen.
Aber Sie machen ja mehr außer Selektion.
Ja, natürlich. Aber im Prinzip ist immer noch das Hauptaugenmerk und die Hauptarbeit auf der Selektionsseite. Aber damit Züchtung funktioniert, damit genetische Verbesserung von Pflanzen funktionieren kann, brauche ich immer zwei Voraussetzungen. Voraussetzung eins, ich brauche die Varianten. Die verschiedenen Typen. Ich brauche die genetische und die Biodiversität. Ja, das ist meine Basis. Dann, wenn ich als Züchter, und das haben auch unsere Vorfahren so gemacht, dass sie hätten ja viele andere Pflanzen auch auswählen können zu Kulturpflanzen. Sie haben aber nur ganz wenige ausgewählt. Die sie halt gut produzieren ließen dann in der Landwirtschaft. Genau die wurden ausgewählt. Warum andere nicht? Weil sie sich schwieriger kultivieren ließen, weil sie schwieriger lagerfähig waren und so weiter. Aber man hat aus einer vorhandenen Diversität eine Auswahl getroffen. Und das machen wir jetzt noch immer. Wir nutzen quasi die Diversität, die in den Arten drinnen steckt, schauen uns dann an, zum Beispiel Sorte 1 hat eine gute Eigenschaft in der Backqualität. Macht besonders gute Gebäcke, besonders elastische Brote. Sorte 2 ist nicht so toll in der Backqualität. Der Teig ist nicht so elastisch, wie ich ihn gern hätte. Aber ist vielleicht besonders widerstandsfähig gegen einen Schädling. Was möchte ich als Züchter erreichen? Was möchte ich der Landwirtschaft anbieten als Züchter? Eine Sorte, die beides kann, die eine gute Backqualität hat plus eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten oder jetzt noch wichtiger, wir merken das, Widerstandsfähigkeit auch gegen Umwelteinflüsse. Hitze, Kälte, Trockenheit wird immer wichtiger als Merkmal auch für unsere Kulturpflanzen. Und das machen wir als Züchter. Wir suchen uns die Varianten aus, die noch nicht die günstige Kombination haben, die es vielleicht noch aufgeteilt haben auf verschiedene. Wir verkreuzen die, bilden dann Nachkommen und in den Nachkommen suchen wir die seltenen, aber günstigen Varianten wieder raus. Und das ist die Arbeit, die die Züchtung nach wie vor betreibt.
Also ich glaube, da gibt es in der trivialen Diskussion, wenn ich mir das so anhöre, offensichtlich ein Missverständnis, ja, weil in der allgemeinen Diskussion hat man so den Eindruck, dass Dr. Frankenstein in einem Chemielabor steht und eine super Pflanze im Glas züchtet.
Etwas Künstliches,
Ja. Das scheint nicht wirklich der Fall zu sein, oder?
Diese Geschichte, die eignet sich gut für Gruselfilme, aber so funktioniert Landwirtschaft nicht. Also Landwirtschaft basiert im Wesentlichen nach wie vor auf natürlichen Varianten, wie wir sie in der Natur vorfinden und wir rekombinieren die neu. Natürlich verwenden wir zum Teil biotechnologische Methoden, das schon, wie zum Beispiel Gewebekulturverfahren, ja, wo wir Pflanzen schneller vermehren können. Also wir haben schon technische Innovationen.
Also wir greifen schon ein in den natürlichen Ablauf quasi der Pflanze selbst.
Wir können bestimmte technische Verfahren einsetzen, um bestimmte Dinge etwas schneller zu machen, als es die Natur macht, aber nicht anders.
Man verändert es nicht, sondern man beschleunigt es.
Man kann schneller zum Beispiel nachkommen. Aber natürlich, man kann auch in der Natur oder in Pflanzen jetzt neue genetische Varianten einführen oder neu erzeugen, die ich so noch nicht vorgefunden habe. Aber immer basierend auf einem soliden Basisverständnis der Biologie und ja des Lebens der Pflanzen. Man kann nicht eine Pflanze aus nichts machen, das geht nicht.
Wir nähern uns in Riesenschritten einer sehr heißen Frage, die mir auf der Zunge brennt, aber da könnte man wahrscheinlich Stunden und Tage drüber sprechen. Sie haben gerade Genetik, glaube ich, erwähnt. Ist Züchtung gleich Gentechnik und ist Gentechnik gleich Züchtung oder was ist der Unterschied? Weil da brennen ja viele Diskussionen daran.
Das ist eine Definitionsfrage.
Ja, wir haben ja ich hab's befürchtet.
Wir haben ja Gentechnik in einem Gesetz definiert und im Gentechnikgesetz steht drinnen, alles was Varianten ohne stärkeren technischen Eingriff des Menschen möglich ist, ist traditionelle Züchtung und alles, wo ich dann mehr biotechnologische Werkzeuge einsetze, wird als Gentechnik definiert im Gesetz. Unter anderem würde im Gentechnikgesetz sogar als Gentechnik prinzipiell definiert, das, was man mit klassischer Muttergenese macht. Klassische Muttergenese, haben Sie vielleicht schon gehört, ist, wenn ich zum Beispiel Pflanzen bestimmten Muttergenen Chemikalien aussetze oder Zellen, es kann auch eine tierische Zelle sein, auch eine menschliche, oder auch in der Natur vorkommenden Strahlungen wie UV-Strahlung oder auch vom Menschen hergestellte Strahlen wie Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen. Dieser Eingriff oder diese Umwelteinflüsse, das sind eigentlich nichts anderes wie Umwelteinflüsse, bewirken kleine Veränderungen in der Erbsubstanz, im Erbmolekül. Man nennt das Mutationen. Und wenn ich diese Mutation, diese Varianten, die so entstehen, in einem Bergtal finde und sie wurden dort durch UV ausgelöst, ist das eine natürliche Variante und nicht Gentechnik. Wenn ich die gleiche Variante zum Beispiel unter einer UV-Lampe im Labor machen würde, dann wäre es Gentechnik. Also das wäre quasi die älteste und einfachste Form der Gentechnik, die man lange nicht so genannt hatte, weil diese Verfahren kennt man seit den 1930er Jahren, da hat kein Mensch über Gentechnik diskutiert. Der nächste Schritt, der ein bisschen tiefer in die Gentechnik einsteigt, ist natürlich dann, wenn ich aus einer anderen Art, die vielleicht nicht direkt kreuzbar ist mit einer anderen Kulturart, ein Stück Erbsubstanz rausnehme und das mit einem biotechnologischen Verfahren in eine andere Art einschleuse, dann ist man bei der klassischen Gentechnik.
Also etwas, was in der Natur von alleine gar nie passieren würde, oder?
Sehr, sehr, sehr selten passieren würde. Auch das kann in der Natur passieren. Es gibt da in der Natur allerdings super selten, das, was man horizontalen Gentransfer nennt, dass zum Beispiel ein Gen eines Pilzes durch Koevolution mit einer Pflanze auch in ein pflanzliches Genom eingebaut werden könnte. Man hat das schon aufgespürt. Mit heutigen genetischen Analysemethoden kann ich ja alles finden. Die sind ja unheimlich präzise und unheimlich fein auflösende Analyseverfahren, die wir heute haben. Und wir wissen heute, dass es Arten gibt, Kulturpflanzenarten, die Gene von einer anderen Art sich ausgeborgt haben und in ihr eigenes Genom eingebaut haben. Das würden wir auch mit Gentechnik machen. Das Gen, ein Stück DNA-Abschnitt einer Art in eine andere einbauen, kann aber auch in der Natur passieren, ist nicht ausgeschlossen, ist aber nicht häufig.
Auch die Angst der Diskutanten und der Konsumenten ist ja eher, dass sozusagen eine Genveränderung an einer Pflanze, könnte auch bei einem Tier im Übrigen sein, sozusagen dann überspringt auf den Menschen ja, und dass mir dann Weizenkopf wächst.
Also auch wieder, Grusel-Film-Szenario wird in der Natur so, also kann nicht passieren, soweit wir das wissen.
Soweit wir das wissen, da hake ich ein, weil das ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung auch ein Teil der Diskussion oder ein häufiges Argument oder eine Sorge, dass wir noch zu wenig lange uns damit beschäftigen, um ausschließen zu können, dies und das. Also sprich, noch keine Sicherheit haben, wann auch immer wir die hätten, keine Ahnung, dass Genmanipulation, jetzt nehme ich bewusst diesen Begriff, irgendwann für uns hässliche Konsequenzen hat im Konsum von genmanipulierten Lebensmitteln. Warum sind Sie da so sicher, dass uns das nicht schadet?
Ja, erstens, der Großversuch ist unterwegs mit Menschen. Sie brauchen nur nach Übersee schauen. In Nordamerika, Südamerika oder in anderen Ländern der Welt wird seit 30 Jahren auch mit Gentechnik in der Landwirtschaft gearbeitet und es gibt keinen einzigen Befund, obwohl Milliarden Menschen über mindestens 30 Jahre diesen Produkten ausgesetzt waren und wir haben keinen Befund, dass das von der Methode selbst her schädlich wäre. Viel wichtiger, und das wird zu wenig diskutiert in dem Zusammenhang, ist, welche Veränderung baue ich in Pflanzen ein? Das ist das Entscheidende. Es ist nicht entscheidend, wie baue ich es ein, mit einem gentechnischen Verfahren oder mit einem klassisch-züchterischen Verfahren, sondern, wie Helmut Kohl gesagt hat, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja, was habe ich für ein Produkt? Ist das Produkt, das ich produziert habe, sinnvoll für uns als Konsumenten oder für den Landwirt oder für die Umwelt? Oder ist das Produkt nicht so sinnvoll? Und ein schönes Beispiel, was ich gerade kürzlich bei einem Vortrag gehört habe, ist Bangladesch, nicht gerade ein reiches Land.
Der goldene Reis.
Ich rede jetzt gar nicht über den goldenen Reis, über den könnten wir auch reden. Ich rede jetzt über Insekten, vor allem auch schmetterlingsraupenresistente Zucchini oder Melanzan, Aubergine. Ja, ein wichtiges Gemüse im Privatanbau kleiner Bauern, nicht nur der großen, sondern auch der Kleinbauern. Und was haben die gemacht? Sie sind in den Tropen. In den Tropen haben sie meistens einen unheimlichen Druck mit Schädlingen und Krankheiten. Was wird traditionell gemacht? Chemie. Also man spritzt Spritzmittel aufs Feld, um die Insekten halbwegs im Griff zu halten. Jetzt ist es vor einigen Jahren gelungen, Forschern vor Ort Resistenz gegen eine Schmetterlingsraupe in den Zucchini einzubauen. Das Ergebnis, viel weniger Spritzmittelaufwand. Man kann nicht komplett drauf verzichten, aber man kann den Spritzmittelaufwand enorm zurückfahren. Gut für die Umwelt, gut für den Konsumenten und gut für den Bauern vor allem dort. Warum? Wenn Sie in Bangladesch schauen, wie die spritzen, haben die nicht einen Schutzanzug und eine Traktorkabine, sondern die gehen mit der Hand spritzen. Erstens, man kann es viel weniger genau dosieren und man ist unmittelbar auch den Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt. Ja? Das heißt, wenn ich das mache und das mit Gentechnik mache und es kommt ein Produkt am Schluss raus, das für die Umwelt, für den Konsumenten und für den Landwirt einen Vorteil hat, sehe ich nicht, was ich falsch gemacht hätte.
Das sind also ethische Grundsätze auch, über die Sie hier sprechen. Ganz am Anfang haben Sie aber auch die Wirtschaft angesprochen. Ja, da möchte ich noch einmal so zu einem Thriller-Horror-Szenario kommen. Ja, ein Wirtschaftskonzern baut einen Superweizen, um seinen Ertrag zu maximieren, ohne Rücksicht auf die Konsumenten zu nehmen, die Konsumenten sind abhängig, quasi ein Monopolist. Mhm. Ist das realistisch, so ein Szenario?
Wenn es zum Thema geht, ich meine, erstens einmal, warum steckt das Wort Wirtschaft überhaupt in der Definition Züchtung drin? Das steckt deswegen drinnen, weil das auch irgendwer machen muss. Und wer arbeitet schon gern, ohne dafür entlohnt zu werden. Das gilt auch für mich. Ich bin froh, dass ich eine Anstellung an der Uni habe, dass ich da forschen darf, dass ich auch Züchtungsforschung machen darf. Die Uni bezahlt mir dafür.
Das heißt, aber der Unterschied ist ja, dass die Uni hoffentlich eine gewisse Unabhängigkeit garantiert, oder?
Die Uni garantiert mir sehr viel Unabhängigkeit und das genieße ich sehr. Das muss ich schon dazu sagen. Aber ich muss es auch machen. Das heißt, es muss irgendwer dafür aufkommen. In unserem Fall ist halt der Steuerzahler. Und ich bin dem Steuerzahler dankbar, dass er sich eine Uni leistet und dass er die Uni meinen Job leistet. Wenn es aber jetzt in die praktische Züchtung geht, wo Sorten für die Landwirtschaft entwickelt werden, muss das auch irgendwer machen. Das können wir als Uni nicht. Da sind wir zu klein. Wie läuft das in der Praxis? In der Praxis läuft es so, dass die Landwirte, wenn sie Saatgut einkaufen, ja, das beziehen vom Landesproduktenhandel. Und damit sie das beziehen können, muss das irgendwie zum Landesproduktenhändler kommen und irgendjemand das Saatgut auch züchten und auf den Markt bringen. Und da ist bei uns in Mitteleuropa und auch in vielen Teilen der Welt, sagt man, das macht die Privatwirtschaft gut. Und in der Privatwirtschaft können das auch wieder verschiedenste Teilnehmer sein. Wir haben sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, die in dem Bereich in der Züchtung tätig sind. Wir haben auch einige wenige Großbetriebe. Die Großbetriebe decken relativ großen Anteil des Marktes ab, weil sie so groß sind. Aber der allergrößte Teil der Züchtung wird immer noch von Klein- und Mittelbetrieben geleistet, auch in Europa und auf der ganzen Welt. Damit ein Züchter aber das Geld wieder verdient, was er investieren muss in die Entwicklung einer neuen Sorte, geht das mit einer sogenannten Züchterlizenz einher. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie ein Buchautor wären und Sie ein Buch schreiben. Und Sie bringen das auf den Markt, dann wollen Sie auch nicht dass das Buch sich jeder einfach kopieren kann und lesen kann und sich damit bestens unterhalten kann. Und sie als Autor, der Zeit und Hirn da investiert hat, nie wieder was davon sieht und sie dann vielleicht noch von der Arbeitslosenunterstützung leben müssen, weil sie nichts dafür kriegen. Genauso ist es für einen Züchter. Ein Züchter gibt, stellt seine Sorte der Landwirtschaft zur Verfügung und kriegt dafür eine Entlohnung. Sowas wie eine Copyright-Lizenz. Ja? Und so davon lebt auch die Züchtung. In aller Regel und bei den meisten Sorten, vor allem in Mitteleuropa, ist es kein Patent. Aha. Und keine Patenteinnahmen.
Man hört ja eigentlich relativ oft diese Patentdiskussion und genau. Dadurch sozusagen diese, den Zwang in der Beziehung eigentlich, genau. Oder?
Das war auch meine Vorstellung. Mhm. Ja.
Nein, da, für die klassisch gezüchteten Sorten, die bei uns auf dem Markt sind, kennen wir nicht das Patentrecht, sondern eine andere Rechtsmaterie und die heißt Züchterlizenz oder Züchterprivileg. Ja, das heißt, oder Sortenschutz wird es auch genannt. Was steckt da drinnen? Ein Züchter kann für eine bestimmte Zeit nach Zulassung einer Sorte das ausschließliche Vertriebsrecht beantragen. Ja, bekommt das auch dann zuerkannt, wenn er beweisen kann, dass er der Urheber dieser Sorte ist. Aber er darf nicht erzwingen mit diesem Recht, dass der Landwirt das Saatgut nicht am eigenen Hof weiterverwenden darf. Jeder Landwirt darf das eigene Saatgut am eigenen Hof weiterverwenden, so oft er möchte. Und auch jeder andere Züchter, angenommen Züchter A ist ein Inhaber einer Sorte, Züchter B darf damit kreuzen. Und das ist der große Unterschied zum Patentrecht. Im Patentrecht kann ich diese beiden Privilegien, die nennt man das Landwirteprivileg und das Züchterprivileg, aushebeln. Wir sind in Mitteleuropa und in vielen Teilen der Welt in der glücklichen Lage, dass wir uns beim Sortenschutz auf dieser Rechtsmaterie bewegen. Ist nicht überall so. In den USA zum Beispiel ist es möglich, Sorten auch zu patentieren. Und da geht aber dann der Schutz weiter. Da könnte ich dann den Landwirt verpflichten, du darfst dieses Saatgut nur einmal verwenden und nächstes Jahr nicht mehr am eigenen Hof weiterverwenden. Trotzdem kann da auch die größte Firma den Landwirt nicht zwingen, Saatgut einer patentierten Sorte zu kaufen. Jeder Landwirt kann auch sagen, okay, diese Sorte ist patentiert, die darf ich nur einmal benutzen, die kaufe ich nicht. Ich kaufe diese Sorte, weil die ist nicht patentiert, die fällt unter den Sortenschutz.
Jetzt, ich meine, das ist unglaublich spannend, was Sie erzählen und wahrscheinlich könnte man das noch Tage fortführen, aber wenn ich wieder auf die Sicht des Konsumenten gehe, ich kann jetzt nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas über Pflanzenzüchtung und Gentechnik lese, Sie anrufen und um Rat fragen. Was ist Ihre Empfehlung? Wie schaff's ich als Konsumentin, als Laien, die aber Interesse an dem Thema hat und ich bin ja auch betroffen, indem ich Lebensmittel esse, wie kriege ich Orientierung bei diesem Thema? Weil wenn man sozusagen mit den Befürwortern spricht, ist alles toll und wir brauchen Pflanzenzüchtung und Gentechnik, um uns überhaupt ernähren zu können. Wenn man mit der anderen Seite spricht, wird alles verteufelt und es ist ganz furchtbar und wir werden das nicht überleben. Wie kriege ich als Laien da eine Orientierung für mich?
Puh, schwierige Frage.
Ich weiß. Deswegen sind wir bei Ihnen.
Auf die nicht alle die perfekte Antwort haben werde. Aber was ich Ihnen mitgeben kann, ist, wenn Sie in Mitteleuropa, in Österreich, in Europa generell sich über Lebensmittelsicherheit ganz allgemein verunsichert sind, dann sollten Sie das nicht allzu sehr sein. Warum? Wir haben in Europa eine sehr gute Lebensmittelsicherheitsbehörde, ja? Sowohl national als auch international. Das heißt, es wird bei uns sehr stark auf Konsumentensicherheit geschaut von Haus aus. Ja, da gibt es die Europäische Food Safety Agency zum Beispiel, die sich darum kümmert. Oder in Österreich ist es die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit. Das ist einmal der eine Punkt. Was nicht heißt, dass nicht hin und wieder was passieren kann. Ja, das wissen wir, dass immer wieder mal Dinge passieren, Gammelfleisch in den Verkehr kommt und so weiter. Aber das ist aber nicht das Normale. Das sind seltene, zum Glück seltene Ausnahmefälle.
Da geht es ja meistens um Missbrauch oder um Missachtung von Regeln.
Genau. Und das Zweite ist, immer dann, wenn Sie Produkte aus der europäischen Landwirtschaft kaufen, dann sind das, weil wir in Europa ja kaum Gentechnik auf die Felder haben. In Europa könnte man auch eine gentechnisch veränderte Sorte anbauen, wenn sie zugelassen würde. Es wird aber kaum umgesetzt. Und die könnte dann patentiert sein. Während, wenn Sie andere Produkte aus Österreich, Deutschland, Italien, wo immer, Frankreich, wo immer gut gekocht und gegessen wird, kaufen, können Sie sich sicher sein als Konsument, dass es da Produkte sind, die nicht in diese gefährliche, wenn man so nennen, die Schiene
kommen. Kurzer Einwurf, ich unterbreche Sie nur ganz kurz, Mercosur. Da besteht ja sozusagen die Idee, dass nicht geprüfte Lebensmittel ungehindert auf den europäischen Markt fließen würden.
Das klang jetzt wie eine Boulevardschlacht.
Ja, genau. Ja, aber das ist die allgemeine Diskussion.
Ja, absolut. Ja.
Da bin ich der falsche Diskussionspartner. Ich bin nicht in diese internationalen Handelsabkommen eingebunden. Aber auch da als Europäer gehe ich davon aus, dass sich unsere europäischen Abgeordneten und unsere europäische Lebensmittelsicherheitsbehörden einbringen und solche internationalen Verträge so gestalten, dass die unseren europäischen Qualitätsanforderungen entsprechen. Aber ich bin nicht der Fachmann.
Ich habe eine Frage zu dem, was Sie vor der Frage vom Christoph gerade ausgeführt haben, weil Sie gesagt haben, wir haben in Europa wenig Gentechnik in der Lebensmittelproduktion. Was ist das dann, wenn man oft einmal in Niederösterreich zum Beispiel bei Weizenanbauflächen oder Maisanbauflächen vorbeifährt, da sieht man oft so Schilder stehen, die irgendwie sehr technische Namen drauf haben, technische Ausführungen vom Saatguthersteller. Das klingt für mich immer ein bisschen wie, wie soll ich sagen, was Außerirdisches, Künstliches, wo ich nichts damit anfangen kann, wenn es direkt neben einem Lebensmittel steht, neben einem Mais steht. Mhm. Ist das Gentechnik? Wo kommt dieses Saatgut her? Mhm. Oder wie kann ich feststellen, wo Gentechnik involviert ist?
Was Sie da sehen, wenn Sie da über die Felder fahren und diese Schilder neben den Mais- oder Zuckerrübenflächen sehen, dann sehen Sie nicht die Zielgruppe, die das sieht, sondern die Zielgruppe sind die Bauern.
Aber warum stelle ich dann so ein Schild in einen Acker, wo 1000 Menschen am Tag vorbeifahren? Da muss ich mich angesprochen fühlen.
Es sollen auch Sie sehen, sonst stöhnen Sie nicht hin, wenn es nicht gewünscht wäre. Was soll gezeigt werden? Gezeigt werden soll in diesen Versuchen neben den Wegen, wo man viel vorbeikommt, was wir jetzt draußen gesehen haben, einerseits die Vielfalt an Sorten und auch wenn da ein Zahlencode draufsteht mit irgendwas, ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen, ist das der Name einer Sorte. Und manche Züchter verwenden bei den Sortennamen irgendwelche Buchstaben-Zahlenkombinationen, andere verwenden irgendwelche klingenden Namen. Ja? Und das ist halt mehr oder weniger interne Strategie der verschiedenen Züchtungsfirmen, entweder diese Schiene zu benutzen, eine sehr technisch klingende Zahl, löst wahrscheinlich bei den Nutzern, in dem Fall bei den Bauern aus, okay, ich hatte schon eine, das war die Nummer 357 und die war sehr gut und jetzt gibt's eine 358er, die ist wahrscheinlich noch eine Spur besser.
Aber jetzt haben wir ja gelernt, dass Zahlen und Buchstabenkombinationen in der Lebensmittelerzeugung uns Konsumentinnen eher abschrecken als motivieren, oder?
Ich schon, mich schon.
Aber es kommt wahrscheinlich ganz auf die Zielgruppe drauf an. Wie gesagt, wenn ein Landwirt kennt, meine Sorte 3095, die war toll. Ja, die habe ich jetzt schon 3 Jahre benutzt und jetzt hat der gleiche Züchter eine neue und das ist die 3099er. Dann kann er da vielleicht suggerieren, das ist eine Verbesserung zur 3095er. Das ist schon die nächste Generation, die probiere ich jetzt auch aus. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum man das macht. Aber ich bin jetzt nicht im Marketing der Firmen dabei.
Aber ich glaube, das ist ein nicht uninteressanter Punkt, weil ich glaube, da geht es dann auch oft um die Wahrnehmung, also der Fachmann, die Fachfrau aus der Landwirtschaft kann damit was anfangen. Dort macht es einen Sinn, das so zu kommunizieren. Unser Eins ist eher irritiert, weil es für uns nur technisch klingt und damit automatisch abschreckend im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Mhm. Aber nochmal zu meiner Frage zurück. Aber Gentechnik ist nicht drinnen, auch wenn es so einen technischen Namen hat.
Absolut, das sind alles konventionell klassisch gezüchtete Sorten, die Sie bei uns finden. In Österreich ist kein einziger Gentechnik-Mais zum Beispiel zum Anbau.
Weil wir es nicht zulassen, oder?
Weil es in Österreich niemand probiert hat, den zuzulassen, weil jeder österreichische Züchter weiß, wenn ich das probiere, habe ich so einen Aufwand. Und die Frage ist, ob ich das jemals vermarkten kann.
Und ob man es in der öffentlichen Wahrnehmung überlebt.
Genau. Möglicherweise, ja, ist man dann der böse Bube auch gleichzeitig.
Ursula, nachdem du mich heute schon quasi als Sprachrohr des Boulevard bezeichnet hast, schlage ich gleich weiter in diese Kerbe. Haben Sie den Klimawandel technisch im Griff?
Nein.
Nein,
Gott. Oh Gott.
Nein, nein, nein. Ganz, also wirklich eindeutig nein. Das Einzige, was wir tun können, ist, ich meine, das Erste, was wir tun müssen, ist unseren Lebensstil und unseren ressourcenverbrauchenden Lebensstil, den wir pflegen, mit viel zu viel Treibhausgasemissionen zurückschrauben. Ja? Einfach, das zeigen alle Daten und alle Studien, wer immer noch glaubt, dass wir so weiter tun können wie bisher und einen derartig energieintensiven, vor allem fossil energieintensiven Lebensstil in Zukunft führen können, hat sich getäuscht, ganz sicher. Da erinnere ich gern an die Osterinseln. Nicht? Die haben auch so lang die letzten Bäume abgeholzt, bis nichts mehr da war. Und wie dann die Europäer erstmals hingekommen sind, haben sie da eine Gruppe von ein paar hundert Menschen gefunden, die noch ein Boot hatten vom letzten Baum. Nicht? Und wenn das kaputt gegangen war, wäre das letzte Boot weg gewesen, hätten sie gar nicht mehr fischen können. Also ist jetzt wirklich das Extrembeispiel, aber dahin dürfen wir uns nicht begeben. Also wir müssen jetzt die Kurve kriegen, und zwar schnell. Was wir tun können in der Landwirtschaft, in der Züchtung, ist, uns moderate Änderungen anzupassen. Und die moderaten Änderungen sehen wir jetzt schon. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon anpassen mit unseren neuen Sorten an die geänderten Bedingungen. Die können verschieden sein, und das ist eigentlich das Schwierigste dran. Es ist nicht so, dass es jedes Jahr um 0,8 Grad wärmer ist. Das ist ja nicht. Es wird, was wir typischerweise sehen, ist, dass die Schwankungen größer werden. Zum Beispiel ein sehr warmer Frühling, heuer wieder, und dann ein kühler April. Oder einmal ein nasses Frühjahr und dann ein trockener Mai. Heuer zum Glück ein perfekter Mai mit ausreichend Niederschlägen. Es kann der nächste Mai wieder kommen und wir haben 30 Tage 2-3 Millimeter Wasser. Und dann haben wir einen riesen Trockenstress natürlich. Und dann müssen wir was dagegen tun. Das heißt, die Züchtung kann in kleinen Schritten sich an die geänderten Bedingungen anpassen, ein bisschen mehr Trockenstress hineinbringen in die Sorte, ein bisschen mehr Hitzestressresistenz hineinbringen, aber das geht in kleinen Schritten und dauert Jahre. Das heißt, heute zu sagen, wir haben ein Zaubermittel, sei es jetzt Gentechnik oder Klassik, keines dieser Verfahren hat ein Zaubermittel. Und wo kein Wasser, ist kein Leben. Also es hilft die trockenstressresistenteste Sorte nichts, wenn es kein Wasser gibt, da ist jede Sorte tot. Was wir tun können, ist, bei moderatem Stress, ja, wenn er nur mittelmäßig auftritt, können wir Typen finden, die mit einem mittleren Stress besser umgehen können. Aber mit einem Extremstress sind wir auf verlorenem Boden.
Jetzt haben Sie uns, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, hier in Tulln Ihre Anbauflächen, Ihre Versuchsflächen gezeigt, wo prachtvoll unterschiedlichste Hunderte, glaube ich, Getreidesorten wachsen. Das bringt mich nochmal zu dem, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben. Die Versorgungssicherheit und so das Sicherstellen, wie wir zukünftig auch noch unser Brot backen können, oder? Was nützt uns diese Fläche da draußen, uns als Konsumentinnen?
Also, wie gesagt, erstens einmal unseren Lebensstil anpassen, weniger ressourcenverschwenderisch umgehen mit den Ressourcen, die wir haben, unseren Ernährungsstil anpassen. Ja. Zum Beispiel, mir gefällt ein Schlagwort, das ich einmal schon gehört habe, kommt von der katholischen Kirche und heißt zurück zum Sonntagsbraten. Was meinen die damit? Nicht jeden Tag Fleisch. Fleisch soll was Besonderes sein. Ja. Wenn ich wirklich einmal einen Guster habe, ist das in Ordnung, aber nicht jeden Tag zu viel Fleisch. Also Ernährungsstil anpassen, weniger tierische Produkte bedeutet automatisch schon weniger Ressourcenverbrauch. Das ist das eine. Und das zweite ist, mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, gescheiter und effizienter umgehen. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Ich glaube, jetzt gerade in den Nachrichten, Lebensmittelverluste und auch Verschwendung spielen eine große Rolle. Einerseits die vermeidbaren Verluste, die wir auch immer noch haben, bei uns weniger stark, aber in anderen Ländern der Welt, wenn Sie zum Beispiel in manche Gebiete benachteiligte Regionen gehen, wo es zu wenig Transport gibt, Afrika. Ja, da gibt es Situationen, wo die Ernte am Feld verdirbt, weil man es nicht abtransportieren kann rechtzeitig. Bei uns kommt es zu den Märkten, kommt zu den Konsumenten und wir haben eher das Endpunktproblem. Ja, zu viel eingekauft, ich habe zu viel zu Hause und dann werfe ich was weg. Also das gehört auch zum ressourcenschonenderen Lebensstil dazu, weniger wegschmeißen. Aber natürlich sehe ich auch als Wissenschaftler die Verbesserungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft. Und da zählt Züchtung auch dazu. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel die Europäische Kommission von der Landwirtschaft einiges abverlangt. Den Green Deal, Farm to Fork, vielleicht haben Sie das schon gehört. Da geht es darum, die Bioflächen auszuweiten. Da geht es darum, den Düngereinsatz zu reduzieren. Da geht es darum, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren. Alles schöne Ziele, tolle Ziele, die für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. Nur kann ich diese Ziele nur erreichen, wenn ich den Pflanzen anders helfe. Sprich, sie besser ausstatte mit Resistenz gegen Krankheiten oder Schädlinge, sie ein bisschen ressourceneffizienter züchte. Und da sehe ich in dem großen Mosaik, das Landwirtschaft ist, das besteht ja aus vielen Mosaiksteinchen. Eines dieser Mosaiksteinchen ist auch die Pflanzenzüchtung und die genetische Verbesserung von Kulturpflanzen. Und viele Studien deuten darauf hin, dass dieses Steinchen in Zukunft nicht kleiner wird an der Bedeutung, sondern eher größer, weil wir eben bei anderen Themen eher zurückfahren wollen und sollen. Das heißt, je besser ich eine Sorte ausstatte von Haus aus, resistenter gegen eine Krankheit oder gegen Schädling zu sein, umso weniger habe ich dann an Pflanzen. Krankheitsproblem und umso weniger muss ich dann intervenieren mit Pflanzenschutzmitteln.
Christoph, Glaubst du, dass der Herr Professor Bürstmeier dafür verantwortlich ist oder sicherstellt, sagen wir so, dass wir in Zukunft auch noch was ausreichend zu essen bekommen? Oder also, dass er uns das garantieren kann?
Der Herr Professor hat mich persönlich überzeugt in diesem Gespräch. Na, irgendwie gehe ich mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch, weil es eine gewisse Relativierung gegeben hat zu den Boulevarddiskussionen. Ja, und deswegen habe ich das auch irgendwie eingebracht. Es ist mehr Selektion als Eingriff in die Genetik. Und der Eingriff, der stattfindet, erschien mir zumindest als eine Kopie von natürlichen Prozessen primär.
Du bist es im Wesentlichen.
Ja. Also es ist kein Frankenstein-Szenario, sondern ein detailliertes Arbeiten an existenten Prozessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das sollte eigentlich auch den Konsumenten ein wenig die Angst nehmen, wenn sie irgendwo sehen, Gen. Nämlich auch deshalb, weil ja aus Ländern außerhalb der EU momentan ja noch keine Produkte eingeführt werden. Sehe ich das richtig?
Das ist gar nicht so. Wir haben in Österreich nicht.
Es gibt ja Handelsabkommen, oder?
Einerseits das und natürlich kann auch alles international gehandelt werden. Zum Beispiel, wenn wir als Futtermittel, nicht für die menschliche Ernährung, als Futtermittel bestimmte Pflanzenarten importieren, können die sehr wohl gentechnisch veränderte Produkte sein. Ein Klassiker wäre, wenn wir Sojabohne aus Argentinien oder Brasilien nach Europa bringen oder aus den USA, ist die zu einem hohen Prozentsatz eine gentechnisch veränderte Pflanze, die dann bei uns in der Tiermast benutzt wird.
Und Sie essen trotzdem ohne Bedenken Fleisch von Rindern, die mit genverändertem Soja gefüttert worden sind, oder trinken Milch?
Wenn wir, da muss ich Ihnen wieder sagen, vertrauen Sie bitte auf die Lebensmittelsicherheit. Wäre damit eine Gefahr verbunden, wäre das bei uns nicht erlaubt. Das heißt, wir haben das täglich in unseren Märkten, in den Fleischhauereien und wir essen das täglich, genauso wie die Südamerikaner und wie die Nordamerikaner. Und das ist keine Gefahr für unsere Gesundheit.
Ein schöner Abschluss.
Ein schöner Abschluss.
Ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man sich interessiert für Ihre Tätigkeit, kann man, glaube ich, hier rausgehen und kann diese Flächen mit dem tollen Getreide da draußen auch
so
besuchen, oder?
Genau. Man findet dann auch einen Hinweis auf meiner Instituts-Internetseite. Da gibt es auch die Koordinaten, wo dieser Versuch steht. Wir bauen da immer einen, ich nenne das Biodiversitätsversuch an, wo wir Kulturpflanzen unserer Breiten, hauptsächlich Getreide, in einer großen Mannigfaltigkeit zeigen und darstellen. Und genau jetzt, Mai bis Mitte Juni, ist die beste Zeit, sich das anzuschauen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ursula, jetzt haben wir mit dem Herrn Professor geredet über Gentechnik und irgendwie hat sich das Gespräch ganz anders entwickelt, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Ich habe zwar keine große Hemmungen vor Gentechnik, aber der Professor Bürstmeier hat mir eigentlich jegliche Angst vom Einsatz von Gentechnik bei Lebensmitteln in Österreich genommen.
Ja, mir geht's mit dir. Ich hatte auch keine Angst davor, aber ich kannte mich auch nicht mehr aus. Haben wir jetzt Gentechnik in Österreich? Wo drinnen? In Lebensmitteln? Essen wir das? Ist es gut, schlecht? Das ist ja irgendwie doch sehr verwaschen in der Diskussion und wahnsinnig emotional. Und ich habe mir ein paar Dinge mitgeschrieben. Und für mich waren so markante Aussagen von ihm. Getreide schafft es ohne uns, aber wir nicht ohne Getreide. So mal die Grundlage. Das fand ich schon sehr stark. Und dann, was er gesagt hat, wir haben überhaupt keine Gentechnik in Österreich. Wir bauen keine Getreidesorten an, die gentechnisch verändert wurden. Wir dürfen das gar nicht. Also die Sicherheit einmal, dass unser Sauerteig, den wir backen oder den du künftig backen wirst, du gehst ja in die Schule, hast du gesagt.
So ist es,
ist auf jeden Fall gentechnikfrei. Und generell sind wir in Europa sehr sicher, verstehe ich, was Lebensmittel betrifft, oder?
Also sicher sind wir natürlich in Europa, in Österreich insbesondere, aber das ist ja EU-Recht letztendlich. Was ich aber dann trotzdem interessant gefunden habe, war, dass gentechnische Methoden trotzdem eingesetzt werden, um die Pflanzen vorzubereiten auf
Umwelteinflüsse. Ich erinnere daran zum Beispiel an den Weizen, der nicht so hoch wächst auf der Anlage in Dulen, damit er dem Winddruck nicht so stark ausgesetzt ist.
Stimmt, das war extrem spannend, weil an sowas denken wir ja überhaupt nicht, oder? Dass das wichtig sein kann. Und weil du es gerade sagst, ich glaube, wir verwenden oft die falschen Begriffe. Es ist ganz viel Pflanzenzüchtung und ich würde jetzt nicht wissen, wer vor Züchtung Angst hat. Und er hat super erklärt, man nimmt eine Sorte, die hat eine Sorte Getreide, die hat eine gute Backfähigkeit und eine zweite, die ist sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Die mische ich, also die kreuze ich und auf einmal habe ich eine neue Pflanze, die uns hilft, unsere Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten. Das ist auch kein unwesentliches Thema eigentlich.
Stimmt, das ist aber eben auch Gentechnik. Im Gegensatz zur Idee, dass künstlich super Pflanzen oder Monsterhybride entstehen, die dann Wirkungen auf den Körper des Menschen haben.
Genau, also wir sind weit weg von Frankensteins Labor. Das nehme ich als zentrale Erkenntnis mit.
Das ist auch meine zentrale Erkenntnis und irgendwie auch eine positive Aussicht in die Zukunft.
Absolut, das heißt, du kannst beruhigt einen Brotbackkurs machen.
Und du kommst mit.
Das machen wir.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzerle. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.